Also ich habe zum Beispiel, ich glaube, am zweiten Tag bei den Olympischen Spielen habe ich dann beim Kufenmontieren eine Mutter vergessen. Passiert halt, also ich habe es dann schon gemerkt, aber es passiert halt den anderen nicht. Das war eigentlich so die größte Challenge. Wir wollten auch einen Testwettkampf machen in Innsbruck, waren auch schon aufgewärmt, auch schon im Starthaus und ein paar Schlitten vor uns gab es dann einen ziemlich bösen Sturz. Da hat jemand dann seinen Helm verloren, es war Blut auf der Bahn und das Rennen wurde abgesagt und das war so meine erste Wettkampferfahrung im Bob.
Voice of Athletes. Stimmen, die bewegen. Geschichten, die bleiben. Der Podcast mit Persönlichkeiten des Sports, wie du sie noch nie gehört hast.
Willkommen zu unserer neuen Folge von Voice of Athletes, das Cortina Special. Ihr habt es euch gewünscht, wir haben es möglich gemacht und es gibt es ab jetzt als Videopodcast. Unser Gast in dieser Folge ist niemand Geringeres als die dreifache Olympiateilnehmerin Alexandra Burkhardt. Sie war bereits bei Olympischen Winter- und Sommerspielen, hat Silber im Bob als Anschieberin gewonnen und Bronze mit der 100-Meter-Sprint-Teamstaffel 2024 in Paris. Wir haben darüber gesprochen, wie man von einer Leichtathletin zur Bobsportlerin wird, was es bedeutet, mit knapp 150 km/h diesen Eiskanal runterzuballern und was alles so passieren kann, wenn man den Bob das erste Mal selber zusammenschrauben muss. Das alles erfahrt ihr in der neuen Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Voice of Athletes, das Cortina-Special. Ja, Alex, schön, dass du heute bei uns bist im Voice of Athletes Podcast. In welcher Rolle bist du denn hier gerade in Cortina?
Ja, danke für die Einladung. Da hast du schon mal eine gute Frage gestellt. Das kann ich gar nicht so einfach beantworten. Also ich bin mit ein paar Partnern hier, habe hier ja ein paar Aufträge, bin aber auch zu großen Teilen Touristin und schaue mir Wettkämpfe an, vorher Freunde an, vorher ehemalige Teamkollegen an. Also ich mache alles bisschen hier.
Du bist ja beides, olympische Wintermedaillengewinnerin und Sommermedaillengewinnerin. Was ist denn für dich der größte Unterschied zwischen Sommer- und Winterspielen?
Offensichtlich natürlich der Temperaturunterschied. Also im Sommer war es jetzt fast bei allen Spielen sehr, sehr heiß. Wenn ich an Peking denke, minus 15 Grad, sehr viel Wind, da musste man irgendwie 3-4 Lagen anziehen, damit man überhaupt vor die Tür gehen konnte. Und es ist halt ein bisschen kleiner, aber das muss nichts Negatives sein, sondern es ist halt auch ein bisschen familiärer und es war eine ganz schöne Erfahrung eigentlich.
Wenn man jetzt deinen Namen googelt, kommt lustigerweise aktuell darunter Bob-Sportlerin und dann kommt aber ein Bild mit dem Staffelstab. Als was wirst du denn erkannt hier? In welcher Rolle?
Als beides tatsächlich.
Okay.
Also ich habe das auch schon gesehen. Ich finde das auch sehr witzig, weil ich war ja genau 4 Monate Bob-Anschieberin. Gestern war ich mit Gina Lückenkämper an der Bobbahn unterwegs und dann hat ein Fan gesagt, die schnellen Damen und die Expertin im Winter. Und dachte mir, naja, Expertin im Winter würde ich mich jetzt selber nicht bezeichnen. Aber ja, also ich glaube, gerade hier in der Umgebung kennen mich schon viele auch durchs Bobfahren, ja.
Apropos Community, wir haben auch ein paar Fragen bekommen an dich. Und eine, die ganz gut passt, ist, wie wird man denn eigentlich Anschieberin? Also wie hat sich das damals ergeben bei dir?
Also das kann ich auch nicht so schnell erklären. Ist ja ganz oft so, dass aus der Leichtathletik Bob-Anschieber und Anschieberinnen kommen. Gerade wenn man vielleicht jetzt nicht in der absoluten deutschen Spitze ist, wird man da schon manchmal gefragt, ob man sich nicht vielleicht vorstellen könnte, die Sportart zu wechseln. Und auch ich wurde schon oft gefragt. Ich war ja ganz lange in meiner Karriere immer so Nummer 5, 6, 7 in Deutschland und hat dann irgendwie doch nie ganz gereicht, für in der Staffel zu sein oder sich im Einzel irgendwo zu qualifizieren. Und ich habe dann immer abgelehnt. Ich wusste, was in mir steckt und wollte erstmal mein Potenzial eben auf der Bahn ausschöpfen. Und dann ist mir das gelungen 2021 in Tokio. War zu der Zeit deutsche Meisterin, bin 11:01 gelaufen und bin dann als schnellste Frau Deutschlands zu der Zeit quasi gefragt worden, möchtest du nicht vielleicht doch nochmal den Bob anschieben? Mariama Yamanka sucht eine Anschieberin und ja, dann dachte ich mir, könnt ihr mir vielleicht schon vorstellen. Dann saß sie ja mit meiner Familie, mit meinem Mann zusammen, haben wir das alles ein bisschen besprochen, mit meinem Coach natürlich und haben uns entschieden, dass wir es mal ausprobieren. Und eine Woche später war ich schon beim Anschubtest in Oberhof.
Krass.
Und 4 Wochen später dann eigentlich bei meinem ersten Wettkampf gleich im Weltcup.
Wie war das denn das erste Mal, da reinzusitzen und dann da runter zu brettern? Also man stellt sich das ja verrückt vor, wenn man sich das so anschaut, aber wie war, kannst du dich an den ersten Moment erinnern, wo du dann dich da mal reingesetzt hast oder wird man da langsam rangetastet?
Ja, also man hat natürlich schon auf Tat dann auch die Möglichkeit, so in den simulierten Bob zu springen, aber es ist dann doch nochmal was anderes auf Eis und auch in den richtigen Bob. Mhm. Und wir wollten auch einen Testwettkampf machen in Innsbruck, waren auch schon aufgewärmt, auch schon im Starthaus und ein paar Schlitten vor uns gab es dann einen ziemlich bösen Sturz, da hat jemand dann seinen Helm verloren, es war Blut auf der Bahn und das Rennen wurde abgesagt und das war so meine erste Wettkampferfahrung im Bob. Und dann war klar, okay, erster Einsatz ist, wenn es wirklich zählt, im Weltcup. Und es lief ganz gut gleich. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, ob man, sind wir Dritter geworden oder Vierter. Also es war ganz ganz cool. Und vor der ersten Trainingsfahrt hat die Mariama zu mir gesagt, ich soll doch mal probieren, so lange wie möglich aus dem Schlitten rauszuschauen. Mhm. Und bei Kurve 2 dann habe ich gemerkt, wie mich die G-Kräfte an den Schlittenboden drücken. Und da ist dann nichts mehr mit rausschauen. Also die Kräfte sind schon enorm, die da im Schlitten wirken.
Also die Anschieberin ist dann tatsächlich hinten drin und duckt sich weg.
Genau, also man hat eigentlich zwei Aufgaben, schnell anzuschieben oder eigentlich sogar drei Aufgaben, sich dann möglichst aerodynamisch klein zu machen während der Fahrt und am Schluss im Ziel zu bremsen, bestenfalls nicht vorher.
Und wie ist es im Training, wenn man das jetzt vergleicht? Ich habe letztens mal auf Instagram so ein Reel gesehen, wo eine Anschieberin aus Australien so einen Schlitten mit, ich weiß nicht, wie viel Kilo das war, dann so schiebt, also wie sie das quasi trainiert. Wie war das dann bei dir in dem Wechsel? Also musstest du dann dein Training extrem umstellen?
Das war eine Bedingung, dass wir das eben nicht machen müssen, weil ich hatte ja auch geplant, dann nach dieser Saison zur Weltmeisterschaft und zur Europameisterschaft in der Leichtathletik gleich wieder zu gehen. Und deswegen wollten wir eigentlich unseren gewohnten Rhythmus nicht so richtig verlassen. Und die Planung war, dann im Februar zu den Spielen topfit zu sein, ähnlich wie dann auch bei einer Hallensaison zu deutschen Meisterschaften oder internationalen Meisterschaften. Und das hat eigentlich dann ganz gut funktioniert. Also ich hatte zu der Zeit einen Coach, der auch schon ein bisschen Bobfahrerinnen trainiert hat. Also der hatte schon ein bisschen Erfahrung. Mhm. Wir haben auch so im Training schon ein bisschen mit Schlitten gearbeitet. Und ich habe dann eigentlich relativ schnell gemerkt, dass mich das richtig schnell macht. Also es hat mir in meiner Sprintfähigkeit durchaus geholfen und bin schon schneller geworden durch dieses Training.
Was war dann so eine Übung zum Beispiel, die dann neu war?
Neu war eigentlich das Ganze drumherum. Also das reine Anschieben, das ging relativ gut. Also klar, da gibt es ein paar Griffe, ein paar technische Kniffe, die man wissen muss. Aber das, da habe ich mich relativ schnell wohlgefühlt. Aber der Bob-Alltag ist halt ein ganz anderer als im Sprint. Also du hast unglaublich lange Tage. Du bist nicht nur auf der Eisbahn im Training, sondern dann ja auch auf der Tatanbahn und im Gym, machst nebenbei noch den Schlitten fertig, schleifst Kufen, polierst, also die Tage sind sehr, sehr lang, sehr anstrengend und einfach viel zu lernen in 4 Monaten.
Mhm, also klar.
In manchen Bereichen habe ich mich ja bis zum olympischen Finale gefühlt wie ein Anfänger und das war eigentlich so auch für mich das Schwierigste an dieser Zeit, dass ich... Ja, also ich habe zum Beispiel, ich glaube, am zweiten Tag bei den Olympischen Spielen habe ich dann beim Kufenmontieren eine Mutter vergessen. Passiert halt, also ich habe es dann schon gemerkt und dann wieder aufgemacht und wieder neu, aber das passiert halt den anderen nicht, die dann halt schon 5, 6, 7 Jahre dabei sind. Und das war eigentlich so die größte Challenge.
Aber du bist dann quasi auch technisch damit eingestiegen in der.
Ja, klar. Also ich habe eigentlich alles mitgemacht und versucht, im Schnelldurchlauf zu lernen. Aber ja, wie gesagt, in manchen Bereichen bleibst halt schon auch Anfänger. Also das sind einfach Routinen und Abläufe, die andere schon jahrelang machen. Und so die endgültige Sicherheit hat die dann eben in diesem technischen Bereich.
Aber ich bis zum Schluss nicht. Krass, dass ihr dann da ja eine Medaille gewonnen habt. Also es ist ja wirklich eine super Leistung dann bei den Spielen.
Ich hatte ja ein gutes Team auch. Also die Mädels haben mir da schon natürlich versucht, auch alles zu zeigen. Es war für die auch keine einfache Situation. Ich kam da aus der Leichtathletik und durfte irgendwie so den harten Bobteil überspringen. Also normalerweise fängt man an und dann fährt man mal mit vielleicht auch Anfängerpiloten und Pilotinnen, dann stürzt man oft. Das ist schon alles ziemlich tough und das durfte ihr alles überspringen. Hab mir dann ja gleich für den Olympiaschlitten qualifiziert, was ja auch bedeutet, dass eine andere Athletin keine Chance auf Olympia hatte. Und ja, die haben aber das wirklich, muss ich echt sagen, sehr, sehr gut gemacht und mich trotzdem gut aufgenommen.
Es wurde ja so ein bisschen spekuliert, ob du bei diesen Spielen wieder dabei bist, soweit ich das so aus den Medien so immer mal wieder erfahren habe oder halb mitbekommen habe. Wie war das da in Wirklichkeit davor? Gab es da irgendwie
irgendeine Tendenz dahin überhaupt?
Naja, schauen wir mal, was nächste Woche passiert. Ah. Nee, Spaß. Ja, also eigentlich war das für mich klar, dass das eine einmalige Sache ist. Ich fand es auch super schön, weil die Mariama und ich, wir standen dann beim vierten Lauf oben am Start und wir wussten, dass das für uns beide jetzt die letzte Fahrt ist, weil sie ihre Karriere danach beendet hat und ich meine Bobreise beendet habe. Und das war eigentlich eine super stimmige, emotionale Sache. Und dann mit der Silbermedaille abgerundet, für mich eben auch ja eine runde Sache. Ja. Und ja, also ich kann das schon verstehen. Ich habe auch mit anderen Athleten gesprochen im Vorfeld. Die haben das nicht verstanden, warum ich es nicht nochmal mache. Ich hätte ja auch vielleicht die Möglichkeit, noch Gold zu holen. Aber ich sehe das eigentlich nicht so. Also für mich war das wirklich eine super tolle Erfahrung, die sehr gut ausgegangen ist mit einer Silbermedaille. Auch persönlich hat es mir wirklich weitergebracht. Ich glaube, ich bin da schon über mich hinausgewachsen auch und ja ins kalte Wasser gesprungen. Und
würdest du anderen Leichtathletinnen quasi empfehlen, das auch zu machen?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn es passt. Ich hatte natürlich das Glück mit diesen physiologischen Voraussetzungen, dass die bei mir ganz gut gepasst haben, von meiner Größe, meinem Gewicht. Wir haben ja jetzt Thalea Prepens aus der Leichtathletik, die bei Kim Kalicki im Bob sitzt. Ich finde es super, dass sie es macht. Sie ist auch wirklich richtig gut. Also ich bin gespannt, was da rauskommt. Und wenn das irgendwie gewichtsmäßig passt, kann ich das schon jeder Athletin empfehlen. Auch aus meiner ehemaligen Trainingsgruppe Salome Cora aus der Schweiz. Die ist jetzt auch im Bob bei den Schweizerinnen. Also es gibt schon einige Leichtathletinnen, die jetzt diesen Weg gehen. Ja.
Sehr cool. Da passt eine Frage nochmal gerade rein. Und zwar, wie ist denn der Unterschied mental bei dir gewesen zur Vorbereitung jetzt im Bob im Vergleich zur Vorbereitung jetzt zum Beispiel bei der Sprintstaffel, jetzt bei den Olympischen Spielen?
Ja, also mental, muss ich sagen, war der Bob schon hart für mich. Im Sprint habe ich die letzten Jahre dann davon gelebt, dass ich eigentlich wusste, durch diese 365 Tage, wo ich mir wirklich darauf vorbereite und nichts dem Zufall überlasse, dass ich dann guten Gewissens am Start stehen kann und einfach das passieren lassen kann, weil ich ja alles gemacht habe, was es braucht. Und das hatte ich ja im Bob so nicht, weil ja immer irgendwie am Lernen war und nie fertig war. Und immer hat nur irgendwo was gefehlt, was ich nur hätte wissen müssen vielleicht. Und das war schon schwierig, einfach diese permanente Unsicherheit mit sich rumzutragen und ja auch ein bisschen die Blicke von außen. Es hatte manchmal schon das Gefühl, dass man auch ein bisschen darauf wartet, manchmal, dass ich einen Fehler mache. Also ja, das war schon tough, muss ich sagen. Aber wie gesagt, ich hatte ja viele tolle Leute um mich rum, auch Family, Friends, mein Mann, die mich da super unterstützt haben. Und auch wenn es mal die ein oder andere Träne gegeben hat, habe ich dann schon immer versucht, ja, an das Ziel zu denken, was wir haben. Und das hat dann zum Glück geklappt.
Mega spannend. Du bist ja auch Botschafterin für Laureus Sport for Good. Was ist denn da der Grund und wie kam es denn dazu?
Ja, das ist eine super, super Sache. Freut mich auch sehr, dass ich bin da gefragt worden, ob ich mir das vorstellen könnte. Und grundsätzlich geht es darum, dass man unterprivilegierten Kindern einfach durch den Sport die Möglichkeit gibt, so ein bisschen ja soziale Werte und Lebenswerte zu lernen, weil der Sport da, glaube ich, einfach eine super Sache ist. Man kann vieles ohne Sprache machen, man bewegt sich gemeinsam, man spielt gemeinsam, man lernt ganz wichtige Kompetenzen, die man auch im Leben braucht. Und das ist eigentlich, finde ich, die beste Botschaft, die der Sport hat und auch Olympia hat, dass wir alle zusammenkommen, dass es nirgends so friedlich ist wie wahrscheinlich jetzt auch hier bei Olympia in Cortina und Mailand. Und ja, ich bin da gern Botschafterin und hoffe, dass ich vielleicht auch für die ein oder anderen Kinder Vorbild sein kann und darf, weil ich hatte diese Vorbilder auch, als ich kleiner war. Und zu denen schaut man halt auf und dann möchten wir vielleicht auch irgendwann mal zu Olympia.
Wer war denn dein Vorbild?
Ich hatte viele. Also es gibt natürlich Alison Felix in der Leichtathletik. Ich hatte auch Julia Fielener, das war eine Duathletin aus der Gegend, die ich in der Schule gesehen habe. Sie war in der 13. Klasse, ich in der 5. Und immer wenn ich sie gesehen habe, bin ich heim und habe gesagt, boah, ich habe heute wieder die Julia gesehen. und ich glaube, das ist eigentlich so das Schönste am Sport, dass man so Geschichten schreiben kann und andere damit inspirieren kann.
Voll. Ab welchem Moment war denn bei dir klar, hey, ich bin richtig, richtig gut und dieser olympische Traum ist irgendwie möglich? Oder war der schon immer als Kind da, dass du da sagst, ich will auf jeden Fall zu Olympia und kämpfe dafür?
Also er war immer schon ein bisschen da, weil ich es halt im Fernsehen gesehen habe. Also die ersten Spiele, die ich aktiv verfolgt habe, waren die Spiele in Sydney im Jahr 2000. Und ja, da schaut man sich das halt an, als ich damals 6 Jahre alt und denkt sich, so ist irgendwie schon ein cooles Sportfest, anders als irgendwie halt Schulsportfest, ein bisschen größer und mit Nationalklamotten und Medaillen und da war vielleicht schon so ein bisschen der Traum geboren, ja. Aber es war jetzt nicht meine ganze Kindheit und Jugend irgendwie, dass ich nur an Olympia gedacht habe, sondern mir war dann erstmal wichtig, die schnellste von der Schule zu sein zum Beispiel und später dann irgendwelche Kreisrekorde aufzustellen und ja, das hat mir natürlich gefallen. Also das war cool zu gewinnen, hat natürlich Spaß gemacht, ging aber auch nicht für immer so weiter. Also ich bin ja auch durch ganz viele Täler gegangen und hatte ziemlich viele Verletzungen und das ist eben auch so eine so eine Kompetenz, die der Sport lernt, dieses immer wieder Aufstehen, die Resilienz, dran zu bleiben, an sich zu glauben.
Ist ja auch gerade jetzt im Sport immer so ein Thema mit der Finanzierung ja auch. Jetzt gab es zum Beispiel auch eine Community-Frage, was ist denn finanziell lukrativer, Bob oder Leichtathletik? Wie war es denn bei dir von der, ja, vom Finanziellen eigentlich? Du bist ja nicht in der, bei der Bundeswehr, richtig?
Genau.
Wie hast du das denn dann gemacht?
Also es lässt sich jetzt nicht sagen, was lukrativer ist, weil man, also gerade in der Leichtathletik lebt man ja schon ein bisschen davon, dass man sich auch seine Marke aufbaut. Jetzt rein von den Preisgeldern wird man nicht reich und es ist auch nicht so ganz einfach zu leben und vor allem ist es ja auch immer abhängig von der Leistung. Und die wiederum ist nicht nur abhängig von dem, was man selber kann, sondern ja auch von anderen. Also wenn ich persönliche Bestleistung laufe, dann trotzdem 3 Leute schneller sind, dann ist es so. Und dann kann ich auch nichts machen, weil ich habe alles gemacht, was ich gemacht habe. Und zu Beginn meiner Karriere war es schon schwer. Also da wäre es auch nicht gegangen ohne die finanzielle Unterstützung von meinen Eltern. Die haben mich stark unterstützt. Und auch mit Studium nebenbei, Wohnung noch irgendwie. Habe dann in Mannheim gelebt zu der Zeit und dort trainiert. Und eigentlich kam der Durchbruch erst mit dem Jahr 2021, mit der Deutschen Meisterschaft. Und dann eben auch mit Tokio, mit meiner persönlichen Bestleistung. Dann kamen natürlich ein paar Sponsoren und so ging das dann irgendwie los. Und ja.
Gibt es einen Tipp, den du jüngeren Sportlerinnen, Sportlern geben würdest, wenn sie jetzt gerade irgendwie am Anfang ihrer Karriere stehen und nicht so ganz wissen, wie das so laufen könnte oder auf was sie sich fokussieren sollen? Oder?
Ja, also mir hat schon geholfen, dass ich nebenbei studiert habe. Einfach zu wissen, dass wenn es morgen vorbei ist, also im Sprint hat man zum Glück nicht so oft irgendwie wirklich wie einen Kreuzbandriss. Aber es kann ja doch irgendwie jederzeit was passieren. Und einfach zu wissen, dann ist es so, dann kann ich mir bewerben und alles passt und kriege irgendwo einen Job. Das hat mir schon immer so eine nötige Sicherheit gegeben, glaube ich. Also das würde ich allen empfehlen, diesen dualen Weg schon zu probieren. Und man muss ja nicht immer in Regelstudienzeit fertig werden oder kann ja auch eine Ausbildung machen oder wie auch immer. Aber das hat mir einfach eine gute Sicherheit gegeben, ja.
Wir haben eine Community-Frage. Da geht es um gerade den Bobsport, weil die Lisa Buckwitz und der Georg haben ja öffentlich gemacht, dass sie beide Onlyfans nutzen, um quasi ihre Sportart zu oder ihren Sport generell zu finanzieren. Wie stehst du dazu? Gibt's da, also hast du da irgendwie eine Meinung? Hast du das auch mitbekommen?
Ja, das habe ich auf jeden Fall mitbekommen. Also ich finde, das ist auch jedem selber überlassen und auch da ist es so, die haben sich ihre Marke aufgebaut, die können das, glaube ich, mit sich gut vereinen. Ich kenne jetzt die Inhalte nicht, die sie da zeigen, aber ich finde das völlig in Ordnung. Also als Bobpilotin, ich weiß es ja auch von Mariama, du hast wie ein eigenes kleines Unternehmen mit deinen Angestellten, mit deinen Anschieberinnen, du musst einfach gucken, dass du das Jahr rumkriegst. Der Schlitten kostet mehrere Zehntausende Euro, die Kufen, also es ist ein sehr, sehr material- und finanzieller Aufwand, den man da betreibt. Man fährt durch ganz Europa und muss eben auch noch seine Anschieber und Anschieberinnen irgendwie ja mitfinanzieren. Deswegen kann ich das nur unterstützen, wenn da irgendwer sagt, er versucht da auf kreativen Wege vielleicht seinen Traum möglich zu machen.
Ja, wir haben auch noch eine weitere Frage und zwar, gibt es denn eine witzige Anekdote von dir aus dem Training oder aus den Wettkämpfen, egal welcher Sportart, wo du sagst, das ist so ein Moment, den habe ich irgendwie in Erinnerung.
Da kommst du jetzt. Es gibt so viele witzige Dinge. Also ich glaube, das mit eben, dass ich da diese Muttern vergessen habe, das ist schon sowas, was ich mir echt oft denke, dass das eigentlich schon Ja, es war schon ein wilder Ritt, da in 4 Monaten von Bahn zu Eis zu gehen. Ja, da müsstest du meine Staffelkolleginnen fragen.
Machen wir.
Das macht ihr mal. Ich glaube, gerade Gina könnte da gut aus dem Nähkästchen blicken.
Was bist du denn generell für ein Typ vorm Wettkampf? Bist du eher der nervös und viel redet oder lieber die dann ruhiger wird?
Also ich bin schon nervös und das finde ich auch gut so. Also ich brauche auch die Nervosität. Ich habe das Gefühl, mit Nervosität weiß man auch, dass es einem was bedeutet, also dass es einem wichtig ist. Bin dann, glaube ich, einfach super konzentriert. Also ich bin jetzt dann keine, die dann Grimassen schneidet und Witze reißt, sondern einfach bin bei mir, versuche mich einfach aufs Wesentliche zu konzentrieren. Aber ich habe schon trotzdem Spaß dabei, auch wenn man es mir vielleicht nicht immer ansieht, weil ich dann irgendwie nur lache. Ja, doch.
Jetzt sind wir ja hier gerade in Cortina, es sind gerade die Olympischen Spiele. Wie waren denn so die letzten Tage bei dir? Was war so dein persönliches Highlight vielleicht auch, was du gesehen hast?
Es gab viele Highlights. Das deutsche Team ist ja super gestartet, schon viele Medaillen und ich durfte auch schon ein paar zum Glück live verfolgen. Bei Max Langenhahn waren wir am Eiskanal, das war natürlich mega. Bei Kira Weidle und Emma Eicher waren wir live dabei, als die Silber geholt haben. Sich da zu entscheiden ist ein bisschen schwierig, aber ja, ich war sehr viel unterwegs, sehr viel im Auto auch. Wir waren auch beim Vincent Geiger bei der nordischen Kombination. Also
schon ein Stück zum Fahren dann.
Genau. Ja. Mailand, Predazzo, wir waren eigentlich schon überall. Also wir sind sehr committed und
sehr
es wird
gut.
Auch nächste Woche noch so weitergehen. Deswegen hoffe ich, dass noch viele, viele weitere Highlights folgen.
Wie sehen die nächsten Tage dann jetzt aus? Wo geht's als nächstes hin?
Antols, Biathlon wollen wir uns auf jeden Fall noch anschauen. Dann werden wir nochmal zum Vincent schauen. Ja, und den anfeuern und dann schauen wir mal, was noch so passiert.
Sehr cool. Wir enden den Podcast immer mit einer Frage und zwar, wenn du einen Wunsch frei hättest für die Zukunft, sei es im Spitzensport, sei es für deine Karriere, sei es für generell die Olympischen Spiele, gibt es da was, wo du sagst, das würde ich mir wünschen, das soll sich ändern oder soll so bleiben oder?
Olympia in Deutschland, vorzugsweise München.
Ja, bist du eine Unterstützerin davon?
Auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich glaube, mein Leben ist sehr geprägt von Olympischen Spielen. Ich war bei 4 Olympischen Spielen, jetzt die ersten Olympischen Spiele, die ich als Zuschauer verfolgen darf. Ich glaube, es wird uns einfach gut tun, nicht nur den Athleten. Also es ist immer cool, natürlich Heimspiele zu haben. Wir hatten ja die EM auch in München 2022. Das ist ein Erlebnis, das nicht vielen Athleten und Athletinnen vergönnt, mal zu Hause wirklich eine Meisterschaft zu haben. Aber auch so für die Bevölkerung, glaube ich, wäre es ganz cool und so ein bisschen was, so eine Anpackmentalität und eine mitreißende, emotionale Sache einfach. Also das wäre so mein größter Wunsch.
Dann drück mal da die Daumen, dass das so passiert. Ich wünsche dir noch eine ganz tolle Zeit jetzt hier in Italien und vielen Dank, dass du bei uns warst.
Dankeschön.